Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben?
Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
Zu meinem heutigen Gespräch begrüße ich Dr. Ingo Peters. Und jetzt wird's aufregend, weil ich muss ganz viel vorlesen. Also, er ist Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsmediator und Business Coach, dazu kommen wir später, zertifizierter Testamentsvollstrecker, zertifizierter Berater für Unternehmensnachfolge, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Fachanwalt für Steuerrecht. Hallo, herzlich willkommen zum Gespräch.
Ja, grüß dich, Marcel, hi.
Also ich bin schwer fasziniert von diesen ganzen Titeln hier. Ja. Ich habe gedacht, mit meinen bin ich schon weit, aber das ist ja, das ist Wahnsinn. Also steigen wir ein, wie gewohnt in alter Manier. Was hat dich bewogen, nach dem Abitur Jura zu studieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hätte jetzt am liebsten die Geschichte, dass ich irgendwie für das Recht kämpfen wollte oder ähnliches. Die Story kann ich aber nicht liefern. Es war so, dass ich damals nach dem Abi erstmal zur Bundeswehr gegangen bin, 15 Monate. Damals gab es noch das Rotland und das Blauland. Das war kurz vor Gorbatschow. Das heißt, die Bundeswehr war noch eine echt harte Zeit. So habe ich das zumindest empfunden. Und als ich fertig war, wusste ich nicht, was ich machen soll. Ja. Heute würden meine Kinder sagen, geh mal ein Jahr chillen oder ähnliches. So, das gab es damals noch nicht, aber mir war klar, ich wollte nicht arbeiten. Ich wollte irgendetwas machen, was sich vernünftig anhört. Auf Arbeiten hatte ich keine Lust. Ich wusste, dass ich irgendwie selbstständig werden will, aber was genau wusste ich nicht. Und dann habe ich mich informiert. Ich habe nach einem Studium gesucht, bei dem ich keine Anwesenheitspflicht habe. Da gab es nur zwei Möglichkeiten, Kunstgeschichte und Jura. Kunstgeschichte hat sich doof angehört, also habe ich Jura studiert. So bin ich da reingekommen.
Ich hatte mal eine Freundin, die hat Kunstgeschichte studiert sogar.
Tatsächlich?
Ja, ich fand dich total spannend, ehrlich gesagt. Aber wir haben da nichts für uns beide, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht hätte ich es doch machen sollen.
Ja, also es war wirklich spannend, aber ich glaube, naja, Entschuldigung, weiter geht's.
Ja. Ja, so bin ich da reingeschlittert und ich muss allerdings dazu sagen, ich fand das gar nicht so doof nachher. Also ich habe angefangen zu studieren, war okay, ich war nicht begeistert, habe das mal so 2-3 Semester gemacht und im dritten Semester habe ich beschlossen, dass ich mal die Hausarbeit für den großen BGB-Schein vorziehen soll. Aus irgendeinem Grund habe ich das gemacht, warum weiß ich nicht. Und damals waren wir in einer Gruppe, das hat man damals so gemacht, man hat sich immer mit so 3-4 Leuten zusammengetan, hat das gemeinsam gemacht, sich ausgetauscht. Ich habe dann die Hausarbeit geschrieben, fand die auch total super. Ich fand die super.
Ja?
Ja. Und dann haben wir die zurückbekommen, die Hausarbeit. Das war damals nicht wie heute, dass das alles online passiert, sondern wie in der Schule. Man hat die Arbeiten zurückbekommen. Und diese 3-4 Studentinnen, mit denen ich das zusammen gemacht habe, die haben zuerst ihre Arbeiten bekommen, war alles super, 11 Punkte, 12 Punkte, 13 Punkte. Dann habe ich gedacht, naja, das wird bei mir genauso laufen. Und dann habe ich die Arbeit bekommen und habe hinten gelesen, ein Punkt. War ich mir erst sicher, dass das gar nicht mal eine Korrektur gewesen sei. Es war aber meine Korrektur. Jetzt muss man dazu sagen, die Notenskala geht ja bis 18. Und früher hat man immer gesagt, wenn man schon mal seinen Namen richtig schreibt, dann ist man mal bei 2 Punkten.
Ja.
Hat bei mir anscheinend nicht gereicht. Ja, also mein Korrektor war wahrscheinlich der Meinung, dass ich völlig begabungsfrei bin. Ich habe einen Punkt bekommen und ich weiß das auch wie heute, wie ich da stand. Die anderen 3-4 sind zu mir gekommen, haben gefragt, was hast du denn? Und ich habe gesagt, ja, einen Punkt. Und das war mega peinlich. Ja, also so habe ich das empfunden und dann hatte ich erstmal die Schnauze voll vom Studium. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich wochenlang nicht mehr an die Uni getraut, weil ich frustriert war und ganz ehrlich gesagt war es mir auch peinlich.
Ja.
Und dann habe ich ernsthaft überlegt, das Studium zu wechseln, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und damals hat mir ein Freund unheimlich geholfen. Das war eine Glückssache. Das war mein Freund Burkhard. Der ist jetzt Anwalt in Weilburg. Und der hat mich im Prinzip aufgefangen. Der hat gesagt, hier Ingo, das gehört dazu zum Studium. Da hast du einfach auch mal eine Niederlage. Das musst du mal einfach akzeptieren. Und der hat mir einfach damals gut zugesprochen, dass ich weitermache. Und damals in der Phase habe ich auch zwei Freunde fürs Leben, sage ich mal, kennengelernt. Das ist einmal der Thorsten, mit dem ich jetzt zusammen hier in einer Partnerschaft arbeite. Und das ist noch ein anderer Thorsten, der jetzt auch als Rechtsanwalt arbeitet im Frankfurter Raum. Und die habe ich damals kennengelernt. Das war eine super Freundschaft. Und wir haben dann gemeinsam gesagt, der Burkhard, die zwei Thorstens und ich, dass wir uns einfach mal zu Lerngemeinschaften treffen, gemeinsam lernen. Und das war für mich ein absoluter Wendepunkt. Ja, das hat unheimlich Spaß gemacht. Mit dem Thorsten, mit dem ich jetzt in der Partnerschaft bin, haben wir damals eine WG gegründet. Wir haben 5 Jahre zusammen gewohnt. Es war nicht die schlechteste Zeit in meinem Leben. Und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Und dadurch, dass mir das Spaß gemacht hat und dann auch eine echte Leidenschaft aufgekommen ist für das Fach, hat sich dann auch der Erfolg eingestellt. Also das hat, wie gesagt, mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht, das Studium nachher. Ich habe das sehr gerne gemacht. Dann sind auch die Erfolge gekommen. Und dann, so habe ich dann mit Leidenschaft Jura studiert. Das kann ich nicht anders sagen.
Und dann Referendariat? Gleich anschließend oder kurze Pause?
Sofort anschließend. Und ich habe dann während des Referendariats habe ich parallel promoviert. Mhm. Habe ich praktisch direkt mit dem Referendariat angefangen.
Zu welchem Thema, wenn ich frage?
Ja, Familienrecht. Ja, ich wollte damals Scheidungsanwalt werden. Das war mein Berufsziel. Ja, ich habe das Wahlfach Steuerrecht gemacht, weil ich damals das Ziel hatte, Scheidungsanwalt im Zusammenhang mit Steuerrecht zu werden.
Also für die Schönen und Reichen. Ich werde Scheidungsanwalt für die Schönen und Reichen.
Ja, genau, richtig. Du hast mich voll durchschaut. Genau, ja. So war es, ja. Und deswegen habe ich auch im Familienrecht promoviert, war auch fertig mit der Promotion, bevor ich mit dem zweiten Staatsexamen fertig war und habe auch in der Zeit schon meinen Fortbildungskurs Fachanwalt für Steuerrecht gemacht mit Prüfung und alles. Also habe ich alles parallel zum Referendariat gemacht und dann war ich, ja, mit 28 Jahren, glaube ich, 28, 29 war ich dann fertig mit
allem. Ja. Aber toll, also das Promovieren während dem Referendariat finde ich gut.
Ja, das hat sich einfach irgendwie ergeben, damit bin ich so reingeschlittert.
Aber super. Und dann zweites Staatsexamen.
Ja.
Und dann hast du beschlossen, nicht in den Staatsdienst zu gehen?
Nein, auf keinen Fall.
Bewusst oder war das?
Total bewusst. Es ist so, dass ich, wie gesagt, zwar nicht zunächst nicht wusste, was ich werden will, aber für mich war immer klar, ich will selbstständig sein. Das war für mich wichtig, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann und für mich selbst entscheiden kann, wie einfach mein Alltag aussieht. Ja, deswegen war Staatsdienst für mich nie ein Thema. Im Referendariat hatte ich Kontakt bekommen zu einer Anwaltskanzlei in Wetzlar. Mhm. Eine größere Anwaltskanzlei, da habe ich sehr gerne gearbeitet als Student. Und die haben mir das Angebot gemacht, dass ich nach dem Referendariat dort anfange. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, also sehr bewusst. Ich hatte ja erzählt, dass nachdem ich am Anfang einige Rückschläge hatte, ist ja das Studium gut gelaufen. Also ich hatte sowohl beim ersten als auch beim zweiten Staatsexamen dieses sogenannte Prädikatsexamen. Das heißt, ich hätte auch in die Großstadt gehen können und gutes Geld verdienen können. Das war aber nie für mich ein Thema, weil ich aus der Provinz komme. Ich lebe auch heute in der Provinz sehr gerne. Und ich wollte auch in der Provinz tätig sein. Das war für mich nie ein Thema, in die Großstadt zu gehen. Und dieses Angebot der Kanzlei, das hat mir gelegen. Ich fand die Leute sehr nett. Mich hat das Tätigkeitsfeld interessiert. Und ich wollte ja Familienanwalt werden, Familienrechtler.
Und hast du auch gemacht dann?
Ja, ungefähr 3 Wochen lang. Ja. Könnte auch 4 gewesen sein, weil ich habe nämlich in diesen 3-4 Wochen gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Mhm. Das eine ist ja das Theoretische, was stelle ich mir vor, was gut zu mir passt. Und wenn du nachher in der Praxis bist und merkst, wo die Ecken und Kanten sind, dann passt das manchmal nicht mehr so sehr. Und was mir für mich nachher das Problem war, das waren einfach diese persönlichen Schicksale. Ja, du sitzt als junger Kerl und da kommen gestandene Männer oder Frauen zu dir und fangen an zu weinen und sind menschlich total gelähmt durch die Situation, haben Riesenprobleme mit Gewalt oder wie auch immer, Kinder, finanzielle Probleme. Und ich war einfach menschlich überfordert und hab die ganzen Probleme mit nach Hause genommen, konnte gar nicht mehr abschalten. Und ich habe nach 3-4 Wochen gemerkt, dass ich da einfach nicht glücklich werde mit diesem Thema. Mhm. Ja, also ich konnte mir zwar vorstellen, dass man vielleicht nach 1-2 Jahren damit klarkommt, wie ein Arzt, der auch nicht jedes Mal traurig sein darf, wenn er eine schlechte Diagnose erteilt. Aber ich wollte auch gar nicht dagegen verrohen oder ähnliches, ja.
Ich kann mich daran erinnern, als ich ganz junger Anwalt war, da hatte ich eine Mandantin, da war ich auch 28 oder so, eine Mandantin, die kommt zu mir rein und sagt zu mir, kann ich bei Ihnen rauchen? Und ich sagte, von mir aus können Sie auch hier rauchen. Mhm. Und die hatte irgendwie Brustkrebs im Endstadium und sagte, sie hat nicht mehr lang, aber sie möchte ihren Kindern keine Schulden hinterlassen. Ich soll dafür sorgen, dass die Schulden weggehen. Mhm. Und ich war damit auch überfordert. Also ich saß da und habe gedacht, das ist mir zu viel Leben jetzt hier. Ja, natürlich kann ich ihr fachlich helfen. Ja, ja. Also ich kann das irgendwie lösen, ihr Problem. Mhm. Aber dieses Menschliche, das... Ja. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Ja.
Das lernt man auch im Studium nicht.
Ja, das ist richtig. Das sind auch so Themen, denen ich jetzt als Notar zu tun habe. Aber jetzt bin ich ja auch ein paar Jährchen älter, kann besser damit umgehen. Aber in der Situation war ich schlicht und einfach überfordert. Das hat mich überrollt.
Das haben wir noch gar nicht besprochen. Bis 54. Ja. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt hier. Also du bist also schon richtig. Was länger auf dem Markt.
Ich bin schon ein alter Mann.
Ja. Okay, dann hast du also das Familienrecht aufgegeben. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also du hast ja so viele Titel. Also wie ergab sich das?
Das ergab sich tatsächlich nachher durch Zufälle. Also was ich wirklich echt gesteuert habe, das war ja das Thema Steuerrecht. Ja, das wollte ich von Anfang an machen. Und ich habe, wie gesagt, nach 3-4 Wochen festgestellt, dass Familienrecht nichts für mich ist. Und das war natürlich ein doofes Gefühl. Ne? Familienrecht promoviert, voll darauf eingestellt. Jetzt arbeitest du 3-4 Wochen in dem Thema und merkst, das ist nichts für dich. Mhm. Jetzt ist es so, ich habe in dieser Kanzlei im ersten Jahr, wie es eigentlich alle machen, so mehr oder weniger alles machen müssen. Ja, Verkehrsunfälle, Mietstreitigkeiten und wie auch immer. Und hatte aber keine klare Linie und hatte mir überlegt, verdammt, was machst du jetzt? Und in der Phase, manchmal beeinflussen ja kleine Zufälle das Leben, es war nach ungefähr einem Dreivierteljahr, bin ich mit anderen Anwälten zum Mittagessen gegangen und da guckt auf einmal dann die Empfangsmitarbeiterin aus der Tür raus. Wir waren fast raus aus der Tür und hat gesagt, hier, da ruft ein Anwalt aus Frankfurt an, der sucht einen jungen Rechtsanwalt, der Steuerrecht macht. Ja, also hätte die 3 Sekunden später rausgeguckt, wäre ich weg gewesen. Ja. Ja? So, aber ich habe es noch ein Bild bekommen, habe ich gesagt, ja Mensch, das mache ich ja. Ja. Ich habe diesen Fachanwalt gemacht. Ja, das kann ich. Ja. Ja. Da habe ich gesagt, komm, stell mir mal das Telefonat durch. Und was war das? Das war ein Headhunter. Und zwar,
ach was?
Ja, ja. Und zwar hat ein Wirtschaftsprüfer, Steuerberater aus Herborn, ein kleines Nest bei Wetzlar, hat einen Headhunter beauftragt, einen jungen Anwalt oder junge Anwältin zu finden mit Spezialgebiet Steuerrecht, der Lust dazu hat, in seiner Steuerberatungskanzlei einen Rechtsanwaltsbereich aufzumachen. Ah, okay. Also es war für Herborner Verhältnisse eine recht große Kanzlei mit ungefähr 25, 30 Angestellten, aber rein steuerlich ausgerichtet. Und er hat gesagt, Mensch, ich habe so viele rechtliche Themen und ich suche jetzt einen Anwalt, der Bock darauf hat, bei mir in der Kanzlei einen Rechtsanwaltsbereich aufzumachen. Mhm. Ja, und dieser Headhunter hat mich angerufen, aber nicht, weil er irgendwie meinen Namen kannte oder ähnliches, sondern er hat einfach nur die Kanzleien abgeblattet, hat einfach angerufen und gesagt, habt ihr einen jungen Anwalt, der Steuerrecht kann? Mhm. Wie gesagt, 3 Sekunden später und es wäre gar nicht zu diesem Kontakt gekommen. Ja? So, und dann habe ich mich mit dem getroffen und ich hatte auch eigentlich gar keine Lust, nach Herborn zu gehen, weil ich dachte, was will ich denn in Herborn? Ja? Mhm. Aber mich war es einfach mal interessiert, weil, wer ist der Typ, der so einen Headhunter beauftragt? Und dann habe ich diesen Steuerberater kennengelernt und das hat mich einfach unheimlich angesprochen. Ja, der hat mich motiviert und hat mir verschiedene Möglichkeiten gegeben und habe ich gesagt, Mensch, das probiere ich jetzt. Ja, und dann bin ich nach noch nicht mal einem Jahr in dieser ersten Kanzlei, bin ich in dieses Steuerberaterbüro reingegangen, habe als Anwalt angefangen, ohne Infrastruktur, keine Mitarbeiterin, keine einzige Akte, kein Anwaltsprogramm, kein gar nichts. Ja. Im Nachhinein muss ich sagen, das war echt risikoreich. Wobei in der Situation habe ich mir gar keine Gedanken drum gemacht. Ich habe es einfach mal probiert.
Aber ich finde das eine super Schule für Juristen.
Ja.
Also ich finde es so schlimm, wenn Kollegen in solche gefährdeten Großkanzleien stolpern und dann schon alles vorbereitet bekommen und sich einzig um die Doppelbesteuerungsabkommen mit Japan Gedanken machen müssen. Was hat das mit Jura zu tun?
Ja,
nichts.
Ja. Ja.
Von daher, ich finde es immer so spannend, wenn jemand erzählt, so wie du jetzt, da hatte ich nichts, ich musste bei Null anfangen, ich musste alles annehmen, ich musste mich um alles kümmern. Ja. Das macht es doch so spannend.
Ja. Ja, das hat auch einen riesen Spaß gemacht. Das war am Anfang etwas komisch. Ich weiß noch genau wie heute, wie ich am allerersten Tag dort gesessen habe, in so einem kleinen Büro. Ohne Mandanten, ohne alles und habe gesagt, okay, was jetzt?
Ja.
Aber es war eine gute Schule. Und es hat auch gut funktioniert. Und in den Folgejahren, das hat wenige Jahre gedauert, dann habe ich, also ich bin nach einem Jahr dort Partner geworden. Er hat mir auch die Möglichkeit gegeben, so eine Art Junior-Partnerschaft zu machen und hat mir völlig freie Hand gelassen. Und ich habe nach 1-2 Jahren den ersten Anwalt eingestellt. Und nach so ungefähr 4 Jahren hatte ich insgesamt 4 angestellte Anwälte, die gemeinsam mit mir diesen Bereich bearbeitet haben. Unter anderem auch der Thorsten, mein Freund Thorsten, mit dem ich jetzt hier in der Partnerschaft zusammen bin. Und so ist das mit diesen ganzen Titeln gekommen, ja, weil in diesem Steuerbüro ging es ja einzig und allein darum, Unternehmerinnen, Unternehmer und Unternehmen zu beraten. Es ging um nichts anderes, ja. Und das heißt, ich musste mich voll auf dieses Thema Steuerrecht, Gesellschaftsrecht einlassen. Und da waren diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben, Fachanwalt, Handelsgesellschaftsrecht, das war einfach konsequent.
Ja.
Ja, weil ich einfach konsequent den Weg gegangen.
Also haben wir die Fachanwaltstitel schon geklärt jetzt?
Ja, genau. Und diese Kombination Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht, die sind aus meiner Sicht logisch, weil mein Spezialgebiet von Anfang an die Unternehmensnachfolge war. Mhm. Und wenn ich jemanden berate, im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge geht es genau darum. Ich muss mich mit Erbrecht auskennen, sonst kann ich kein Testament machen. Ich muss mich mit Gesellschaftsrecht auskennen, sonst kann ich diese ganzen gesellschaftsrechtlichen Themen nicht beraten. Und Steuerrecht, du kannst aus meiner Sicht die Sachen nicht beraten, ohne dich im Steuerrecht auszukennen. Und deswegen sind das meiner Ansicht nach die 3 Disziplinen, die man beherrschen sollte, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist.
Und deswegen auch der zertifizierte Berater für Unternehmensnachfolge.
Genau.
Ja, okay.
Richtig.
Und warum Notar? Wie kam das dann? Also aus dieser beratenden Tätigkeit in das Notariat zu wechseln?
Ja, ich habe einfach, das war aus meiner Sicht eigentlich konsequent, weil ich von Anfang an für Notare Verträge vorbereitet habe. Also ich habe bin von Anfang an vor allem beratend tätig geworden, habe also Verträge vorbereitet für Notare, die dann nachher die Verträge beurkundet haben. Und wenn du über mehrere Jahre Verträge vorbereitest, die andere beurkunden, fragst du dich natürlich irgendwann mal, warum mache ich das nicht selbst?
Ja, genau. Warum sitze ich nicht hier?
Ja, ja, genau.
Okay, und dann kamst du wahrscheinlich auch zu der Zeit, als viele Notare jetzt in Ruhestand gegangen sind.
Ja.
Es gab das neue Notariatsexamen. Die Chance haben ja viele genutzt. Da bist du auch mit reingerutscht.
Nein,
Ich war eins vorher.
Ich war praktisch einer der allerletzten Notare, die noch nach der alten Regel
Punkte gesammelt haben, sozusagen.
Die Punkte gesammelt haben, es war fürchterlich. Ja, da gab es diese Punkte. Das heißt, wenn man Fortbildungen gemacht hat, hat man einen Punkt dafür bekommen.
Mhm.
Und man hat versucht, möglichst viele Fortbildungen zu machen, damit man möglichst viele Punkte bekommt. Also völlig.
Und Vertretungen etc. Da gab es aber Punkte für.
Ja, wobei bei mir war das Problem, dass wir ja keinen Notar hatten im Büro. Das heißt, ich konnte keine Vertretung machen und das musste ich wieder reinholen, indem ich möglichst viele Fortbildungen gemacht habe. Also ich habe derart viele Fortbildungen gemacht, das war unfassbar. Ja,
also ja, ich weiß das noch, also das ist alles schon länger her, aber ich weiß es noch, dass die Notare immer bei diesen Punktelisten gekämpft haben, wofür es noch mal einen halben Punkt gibt, um auf diese Liste nach oben zu kommen.
Du kannst dir das nicht vorstellen, weil man hat gewusst in seinem Bezirk, wer sich noch dafür interessiert hat. Und dann hat man geguckt, ist der andere da und macht jetzt auch einen Punkt. Also sprich, man hat sich gegenseitig neutralisiert. Und wenn er nicht da war, hat man bei einem anderen Anbieter angerufen, ob der nicht vielleicht gerade zeitgleich dort gerade in der Fortbildung drin ist. Also es war pervers.
Ja,
kein anderes Wort
verrückt,
dafür. Ja. Unmöglich, ja. Völlig unmöglich. Und es hat aber dann geklappt, das war 2010 und seit 2010 bin ich Notar.
Ja, das ist schon was länger, ja, stimmt.
Ja.
Ja, diese Welle kam, glaube ich, danach erst.
Die kam direkt danach, ganz genau.
Das habe ich, mitbekommen, dass jetzt so viele irgendwie in Ruhestand gegangen sind.
Ja, ganz genau, ganz genau, ganz genau.
Okay, jetzt also Anwalt, Notar, verschiedene Titel, die du machst.
Ja,
und jetzt aber das Spannende, was ich wirklich interessant finde, du bist Wirtschaftsmediator und Business Coach.
Genau.
Jetzt haben wir ja im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, diese Mediationssachen, das ist ja in der Anwaltschaft ein bisschen umstritten. Das gibt's wohl im Familienrecht, ja. Ich weiß auch, dass es Wirtschaftsmediatoren gibt, aber das ist jetzt nicht mein Feld, in dem ich mich regelmäßig bewege. Was hat dich bewogen, das zu machen?
Ja. Wie du merkst ja, bei mir in der ganzen Ausbildung hängt ja sehr viel mit Zufällen zusammen. Auch das war ein Zufall. Das war tatsächlich im Jahr 2006. Da gab es eigentlich praktisch noch gar keine Mediatoren. Also ich kannte zumindest niemand. Und habe ich eine Annonce gesehen von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, die einen Mediationslehrgang angeboten haben. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe mir das mal durchgelesen. Verhandlungskompetenz, habe ich gedacht, naja, kann ja nicht verkehrt sein.
Mhm.
Und habe ich mich einfach mal angemeldet. Ja, also es war auch der einzige Mediationslehrgang, den es gab. Und ich habe gedacht, das gucke ich mir einfach mal an. Dann bin ich da hingegangen. Das waren so ungefähr 20 Teilnehmer. Ich war der einzige Anwalt. Die anderen, da war ein Theologieprofessor dabei, da war ein Gärtner dabei, da waren Supervisoren dabei, also die das regelmäßig machen. Ich als einziger Anwalt. Und das war eigentlich eine verdammt coole Erfahrung, weil es fing so an, also ich als verkopfter Jurist natürlich gewohnt, dass man erstmal Definition bringt und dann guckt man in die Gesetze rein. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns erstmal anderthalb Stunden darüber unterhalten, wie wir sitzen. Ja, frontal, in Hufeisenform oder wie auch immer, ja, anderthalb Stunden, können auch zwei Stunden gewesen sein. So, und dann waren wir fertig, haben gedacht, Mensch, jetzt geht's endlich los. Dann hat sich die Nächste gemeldet und hat gesagt, ja, sie wird sich ja ganz unwohl fühlen, weil wir uns siezen. Und dann haben wir nochmal zwei Stunden darüber diskutiert, ob wir uns jetzt duzen oder siezen sollen. Und dann war Mittag, ja. Und genauso lief der Nachmittag weiter, habe ich gedacht, alles klar, hier bist du völlig falsch.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Wenn das unsere Probleme sind.
Ja. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, komm, gehst du nochmal am nächsten Tag hin. Dann bin ich am nächsten Tag hingegangen. Und da gab es ein Rollenspiel. Und zwar wurden dann Kleingruppen gebildet und jeder hatte eine Aufgabe gehabt. Jeder musste eine Rolle spielen und es ging darum, einen bestmöglichen Verhandlungserfolg zu erzielen. Und ich habe gedacht, klar, kann ich. Ja.
Mein Parkett.
Ja. Mein Parkett. Keiner kann das so gut wie ich, dachte ich.
Ja.
Auf jeden Fall, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie das war. Man konnte auf jeden Fall im Nachhinein anhand bestimmter Faktoren feststellen, wer seine Sache gut oder schlecht gemacht hat. Ja. Und du ahnst es, alle waren gut, nur ich nicht. Ne? Also alle haben super Ergebnisse erzielt, nur ich nicht. Und da ist mir klar geworden, warum ich nicht gut war. Weil ich das als Jurist gelernt habe, nur in Positionen zu denken. Ja, der A will von B 10.000 Euro, wie boxe ich das durch? Ich habe aber nie gefragt, warum will er denn 10.000 Euro haben? Und kann es nicht vielleicht die Interessen ganz woanders liegen oder ähnliches?
Mhm.
Und wenn man nicht so weit gedacht hat wie ich, konnte man nicht diese Verhandlungserfolge erzielen. Und da ist mir erst mal klar geworden, dass irgendetwas schief läuft. Ja? Und das hat mein Interesse geweckt an der ganzen Geschichte. Und da habe ich mich voll auf den Kurs eingelassen, was nicht einfach war, weil wir Sachen gemacht haben, die für mich unbegreiflich waren. So eine Situation, ich muss noch an eine Sache denken, aber da war ich restlos überfordert. Da sollten wir uns alle hinstellen und versuchen, aus unserem Körper auszutreten und uns von außen zu betrachten. Das habe ich natürlich überhaupt nicht geschafft. Ja. Also wirklich Sachen, die man als Jurist nie machen würde. Allerdings war es so, dass diese Fortbildung dazu geführt hat, dass bei mir ein komplettes Umdenken stattgefunden hat. Ja, ich habe bis zum Jahr 2006 war ich der typische Anwalt. Das heißt, ich habe versucht, Positionen durchzusetzen. Das hat mir auch Spaß gemacht, leidenschaftlich vor Gericht zu kämpfen, den Gegner grillen und ähnliches. Total toll. Und ich habe durch diese Ausbildung gemerkt, dass das totaler Schwachsinn ist. Natürlich gibt es Situationen, wo du vor Gericht gehen kannst, aber in den allermeisten Fällen kannst du wirklich echt gute Einigungen erzielen und deinem Mandanten oder deiner Mandantin einen Mehrwert bringen, den du im Anklageverfahren nicht hinkriegst. Das ist mir erst durch diese Ausbildung bewusst geworden. Und deswegen kann ich von mir persönlich sagen, dass diese Mediationsausbildung wirklich die wichtigste Ausbildung ist, die ich je gemacht habe. Und alle, die ich kenne, also alle Anwälte, die ich kenne, die das auch gemacht haben, sagen genau das Gleiche. Ich kenne niemanden, der das gemacht hat und das als Zeitverschwendung empfunden hat. Finde ich übrigens interessant, weil ich habe ja deinen Podcast auch gehört und da war der eine oder andere Kollege, der so ein bisschen frustriert gesagt hat, ah Mensch, diese Gerichtsverfahren, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Und den würde ich sagen, probiert das auch mal.
Ja, ich glaube, also das macht er von mir auch nicht halt. Sondern dass du immer dieses, naja, wie der Arzt, der jeden Tag Kranke sieht, dass du sagst, ich habe immer Krieg. Ich bin immer im Krieg. Und das macht dich ja mürbe irgendwann, dass du immer Krieg hast. Ja. Und es ist ja so, dass, wie das dem Krieg nun mal gemeint ist, es gibt halt keine Gewinner im Krieg. Ja. Man gewinnt vielleicht ein wenig, aber letztlich gewinnen niemals beide. Und das macht irgendwann, also traurig ist das falsche Wort, aber es ist kein schönes Gefühl. Und deswegen, glaube ich, sind viele nicht ganz so zufrieden mit dieser Stellungsschalterei.
Das ist so. Und ich habe gemerkt, dass das für mich unheimlich befriedigend ist, so etwas zu machen. Und ich habe mich dann in den nächsten Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, auch mit Kommunikation, Verhandlungen. Das macht einen so irren Spaß, wenn du merkst, was alles möglich ist. Banale Sachen. Wie schaffe ich eine gute Gesprächsatmosphäre? Setze ich mich frontal gegenüber, wie wir beide jetzt sitzen, oder lieber übers Eck? Hat mein Verhandlungspartner oder mein Gesprächspartner das Fenster oder die Tür im Rücken oder die Wand? Ja, Sachen, die sich banal anhören, die aber durchaus eine wichtige Rolle spielen können. Ja. Ich habe einen Lehrgang mitgemacht, auch ein total toller Lehrgang, und zwar ein Autoverkäufer-Lehrgang. Ja, einen Tag hat ein Psychologe Autoverkäufer geschult und ich bin da irgendwie reingerutscht, ich habe mir das mit angehört. Die Jungs haben Tricks drauf, das ist so genial, das hat so einen Spaß gemacht.
Das glaube ich. Jetzt muss ich gucken, es gibt ein Buch, das hat, ich muss den Autor jetzt finden. Jedenfalls, das Buch heißt, ich glaube, Die Kunst des Verkaufens oder so ähnlich. Ich muss das rausfinden, weil ich das total spannend finde. Und da geht es auch um diese einfachen Tricks der Verhaltenspsychologie.
Ja.
Der Mann heißt Robert B. Cialdini, die Psychologie des Überzeugens.
Ja.
Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist, glaube ich, genau dieses Autoverkäufer-Ding. Also der Kunde kommt rein und ich finde raus, ist das ein Typ, der sagt, es muss laut sein, also ich brauche Geräusch beim Auto oder
ganz genau.
Es fasst sich gut an oder der übers Geld reden will. Also dass man sozusagen, und das finde ich in der Juristerei spannend. Also wenn du zum Beispiel im Scheidungsverfahren die Tür aufmachst und sagst, so Leute, wir reden jetzt über den Versorgungsausgleich, wir reden über Lebensversicherung, wir reden über Häuser. Und wenn du als Mediator reinkommst und sagst, was fühlen Sie dabei oder was meinen Sie oder was ist für Sie wichtig?
Ja.
Und ich glaube, da kommt ganz schnell raus, es ist nicht die Immobilie, das ist vielleicht vordergründig, aber eigentlich ist es das Familienheim und das Zusammensein und das nicht mehr Zusammensein.
Exakt so ist es. Exakt so ist es, ja. Und man kann, das ist total richtig, und du kannst über diese Verhaltenspsychologie unheimlich viel sehen, was man sonst nicht sehen würde. Ich kann zum Beispiel anhand der Körpersprache sehen, ob die Person, die eigentlich einen Streit haben oder vermeintlich einen Streit haben, ob die miteinander eine Ebene finden oder ob die sich nähern. Einfach durch die Art, wie die sich gegenüber sitzen oder wie die Körpersprache ist. Man kann so viel machen. Auch eine ganz interessante Sache. Es gibt also eine, das nennt sich NLP, das ist eine ganz bestimmte Lehre. Die sind der Meinung, was aber wissenschaftlich umstritten ist, dass man anhand der Blickrichtung erkennen kann, ob jemand in seinen Erinnerungen kramt, also versucht sich zu erinnern, oder ob der kreativ ist, also lügt.
Mhm. Ja? Ich finde das spannend. Bist du denn zufrieden mit der Berufswahl? Also hattest du mal im Leben Alternativen zu sagen, ach, wenn es mit Anwalt nichts wird, dann mache ich irgendwas anderes? Gab es eine Alternative für dich?
Nein. Es gab deswegen keine Alternative, weil ich das einfach sehr gerne gemacht habe. Also ich bereue an meiner Berufswahl nichts. Wenn ich jetzt die ganzen 25 Jahre, die ich das immerhin schon mache, Revue passieren lasse, dann hätte ich, wenn ich jetzt nochmal am Anfang stehen würde, hätte ich gleich von Anfang an versucht, Notar zu werden. Weil mit der Notartätigkeit, auf die ich mich jetzt spezialisiert habe, habe ich genau das gefunden, was zu mir passt.
Okay.
Ja? Aber mich macht als Notar, finde ich, auch diese Erfahrung der letzten 25 Jahre aus, dass ich das einfach mal erlebt habe mit dem Familienrecht, dass ich mal wirklich alles gemacht habe, dass ich auch diese Erkenntnis hatte aus meinem Mediationslehrgang. Und dann, aus meiner Sicht ganz wichtig, das war die zweite wesentliche Entscheidung für mich, dass ich im Jahre 2016 die Ausbildung zum Business Coach gemacht habe. Mhm. Das war die zweite ganz wesentliche Sache für mich. Und das sind einfach Sachen, die ich nicht missen möchte.
Ja.
Ja? Wenn du einverstanden bist, würde ich dir mal kurz den Unterschied erzählen. Also Mediation bedeutet ja, ich habe Leute, die sich streiten, mhm, und versuche, die irgendwie dabei zu unterstützen, eine gute Lösung zu kriegen. Stark vereinfacht gesagt. Coaching ist wieder was ganz anderes. Coaching bedeutet, ich habe jemand, der für sich eine Entscheidung sucht. Und das habe ich ganz häufig. Der Unternehmer, die Unternehmerfamilie mit 2, 3 Kindern. Und die suchen eine Entscheidung. Vielleicht ist nur ein Kind in der Lage, das Unternehmen fortzuführen. Wie mache ich das jetzt? Wie werde ich dem anderen Kind gerecht? Spreche ich mit denen darüber? Also Entscheidung treffen. Und der Coach unterstützt den Mandanten oder die Mandantin dabei, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu finden. Das ist also was anderes. Das ist, ist artverwandt, aber es ist ein ganz anderer Ansatz. Und da habe ich eine entsprechende Ausbildung auch bei der Industrie- und Handelskammer im Jahr 2016 gemacht. Und das war nach der Mediation mit meine wichtigste Ausbildung, die ich gemacht habe.
Ich freue mich gleich auf meine vorletzte Frage, die bald kommt. Nächste Frage, Ehre, aber ich sage dir gleich, wann die vorletzte kommt.
Ja, ja.
Bist du denn zufrieden mit deiner Work-Life-Balance, mit dem Einkommen? Also findest du, dass das, was du auf dich genommen hast bisher an Arbeitsleistung, an Fortbildung, an dem ganzen Treiben im Verhältnis steht zum Einkommen?
Beim Einkommen, ja, ich bin zufrieden. Ja. Das war aber nicht immer so. Also als junger Anwalt, als ich angefangen habe, habe ich nicht viel verdient. Ich glaube, das geht fast allen so.
Was war dein erstes Gehalt? In D-Mark wahrscheinlich?
Ja, in D-Mark. Das war etwas mehr als, ich meine, das waren 6.000 D-Mark. Das war für provinzielle Verhältnisse, war das viel.
Viel, ja.
Ja, es war viel, aber nach Steuern etc. war das echt nicht viel.
Ja, ja, gut. Ja. Ja. Ja, im Verhältnis zu heute, ja.
Und bis sich das deutlich gebessert hat, hat es auch ein paar Jahre gedauert. Also ja, am Anfang war ich nicht zufrieden, aber jetzt inzwischen bin ich es. Also es hat sich gelohnt, kann ich klar sagen, ja.
Ich glaube, bei den meisten ist es so, dass es einfach mit dem Alter steigt. Also ja, je mehr du als Anwalt machst und je länger du das tust, meistens steigt dann auch das Einkommen, ja.
Ich glaube.
Aber wir beide, ich meine, unsere Kanzleien sind ja beide jetzt größer, die sind gewachsen über die Jahre, mehr Mitarbeiter, da wird mehr Umsatz gemacht, das ist einfach so. Ja.
Also ich glaube, Marcel, wenn du eine selbstständige Anwältin oder einen Anwalt mit jemandem sprichst, der das seit plus minus 10 Jahren macht, da wirst du kaum jemanden finden, der sagt, dass er nicht zufrieden ist.
Ja.
Ja. Und klar gibt es nachher Differenzen, aber welches Gehalt macht dich zufrieden? Ja,
das ist ja ein Subjekt, also das ist ja Blödsinn.
Eben,
ja.
Also,
die Kardashians sind auch nicht glücklich.
Ja. Eben. Ich sag dir mal, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich richtig reich gefühlt.
Ja.
Das war im Referendariat. Da habe ich 1.600 D-Mark netto verdient.
Ja.
Und dann nochmal durch einen Nebenjob nochmal genau das Gleiche. Also 3.200 D-Mark.
Stimmt, ich erinnere mich.
Die konnte ich komplett auf den Kopf hauen, weil ich nämlich bei meiner heutigen Frau damals gelebt habe.
Ja.
Kostenlos, Luxus. Ja, Luxus. Ja. Und da habe ich gedacht, wie kann man nur so reich sein?
Und das Auto hat Papa bezahlt.
Das, so ungefähr, ja.
Ja.
Und also da war ich subjektiv, hatte ich das Gefühl, besser kann es gar nicht mehr werden finanziell.
Das
war im Referendariat.
Das stimmt, ja.
Ja. Es ist immer alles subjektiv.
Ja. Okay. Also bis hierhin schon mal vielen Dank.
Ja.
Jetzt, wie ich jeden meiner Gäste frage, und das ist die vorletzte Frage, hast du einen spannenden Fall für mich? Oder eine Geschichte oder ein Ereignis, wo du sagst, das war mein Berufsleben und das fand ich interessant oder das hat mich begleitet?
Ja, das kann ich dir, so einen Fall kann ich dir sagen. Wobei ich nicht weiß, wie spannend er ist, aber ich erzähle ihn trotzdem mal, weil er mich sehr stark beeinflusst hat. Und zwar, da war ich ganz frisch als Anwalt zugelassen. 1, 2 Monate, viel länger war das nicht. Und da habe ich den Klassiker bekommen des Berufsanfängers, einen Nachbarstreit.
Mhm.
Ja, ich habe also ein Ehepaar vertreten, die waren so Ende 70, Anfang 80, die haben sich mit ihren Nachbarn bis aufs Blut gestritten. Frag mich nicht warum, das ist ja immer irgendwelcher Mist. Und dann mussten die zum Schlichter gehen, weil die wollten irgendwie eine Privatklage machen. Frag mich nicht, es gab ein Schlichtungsverfahren. Und ich habe mir vorgenommen, den helfe ich jetzt. Ja? Und dann habe ich mit wahnsinnigem Aufwand, habe ich Das lief stundenlang. Habe ich alle vier davon überzeugt, dass man ja zwei Paare sich zu einigen. Also wir haben also nach mehreren Stunden haben wir eine Einigung gehabt. Die haben alles geklärt und dann habe ich sogar noch irgendwelche Vertragsstrafen aufgenommen, dass die also wirklich sich auch nicht mal wegen irgendwelchen anderen Sachen streiten konnten. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ist ja schon ewig lange her. Auf jeden Fall habe ich dann ein Korsett geschnürt, das es beiden unmöglich gemacht hat, sich zukünftig wieder zu streiten.
Ja. Ja?
Ich war total stolz. Ja, ich dachte, Ingo, das hast du super gemacht. Ja, und am nächsten Tag hat dann das Telefon geklingelt. Da waren die Mandanten. Da habe ich gesagt, alles klar, die wollen sich bei mir bedanken.
Ja, ja, natürlich. Was auch sonst?
Ja, ja, klar, das war ja doch geil, was ich einen Tag vorher gemacht habe. Was war? Die waren schweinesauer auf mich. Ja. Die waren total sauer auf mich. Ja, und es kam raus, dass sie sich gar nicht einigen wollten. Die wollten sich streiten. Das wäre deren Lebensinhalt. Und ich habe denen den Lebensinhalt genommen durch diese Einigung. Ja.
Mhm.
Das heißt, objektiv war das super. Subjektiv wollten die das nicht. Die wollten es nicht. Ja. Und ich war erst auch ärgerlich auf die. Ich habe gedacht, mein Gott, sind die undankbar. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ich habe mich so ins Zeug gelegt. Und jetzt finden die das nicht gut. Und im Nachhinein war mir klar, die hatten recht. Die hatten einfach recht, weil die wollten es nicht. Mein Job als Anwalt ist es und auch als Notar heute ist es, herauszufinden, was die Leute wollen. Und ich muss denen die Lösung bieten, die die wollen. Wenn die irgendwas Krummes wollen und das passt nicht zu mir, kann ich denen sagen, geht woanders hin. Ja? Aber wichtig ist, dass ich denen dabei helfe, ihre Lösung zu kriegen und nicht meine Lösung. Das heißt, wenn die sich streiten wollen, ist das ihr gutes Recht. Das muss ich als Anwalt nicht unterstützen, aber das ist total okay. Aber ich kann denen nicht meine Lösung aufdrücken, das geht nicht. Ja? Und das hört sich jetzt so banal und selbstverständlich an, ist es aber gar nicht, weil ich habe das in der täglichen Praxis, da kommen Mandanten, wollen irgendeine komplizierte Umstrukturierung haben oder ähnliches, da sind noch die Steuerberater dabei, die irgendwelche tollen Lösungen haben mit Familiengesellschaften oder wie auch immer. Das sind dann aber Lösungen, die aus Beratersicht super sind, aber das heißt noch lange nicht, dass die Leute das auch wollen. Und dann ist die Frage erlaubt, wie fühlen sie sich dabei?
Natürlich.
Ja? Mhm. Und wenn man das da, und da hilft mir diese Coaching-Ausbildung, dass ich versuche, mit denen rauszufinden, was wollt ihr überhaupt? Ja, das heißt, ich gehe auch in Beratungsgespräche so rein, dass ich nicht das Steuerrecht oder überhaupt das Recht in den Vordergrund stelle, sondern ich versuche erstmal rauszufinden, was wollen die Leute? Und wenn ich das weiß, und es hört sich leichter an, als es getan ist, wenn ich das weiß, dann kann ich mir als nächstes die Frage stellen, ist es denn steuerlich eine gute Idee? Geht das überhaupt juristisch? Aber ich muss erstmal herausfinden, was wollen die Leute überhaupt? Also nicht meine Lösung, sondern deren Lösung ist entscheidend. Ja. Und das war die Lehre, die ich aus dem Fall gezogen habe. Wie gesagt, hört sich eigentlich banal an, aber ich glaube, dass das tatsächlich die wenigsten Berater machen.
Ja.
Da bin ich überzeugt von.
Ja. Ja? Die ziehen eine Schublade und sagen, das ist die Lösung.
Das ist die Lösung, genau. Ja, Familiengesellschaft. Und das ist gut. Was wollen Sie denn überhaupt? Das hat auch die und die Vorteile.
Wir machen eine super KG. Ja.
Wir machen eine total geile KG, total super KG und Sie sparen Hunderttausende von Euro. Und dann sind die nachher die Leute in einer Konstruktion, die bestimmt auch gut ist, aber die fühlen sich nicht wohl dabei.
Ja.
Und dann ist es eine schlechte Lösung. Es geht nicht immer darum, was objektiv das Richtige ist, sondern die Leute sollen sich damit wohlfühlen. Darum geht es. Ja?
Ingo, ich finde das total spannend, dass wir uns unterhalten haben heute, weil es mal eine ganz andere Seite war von der Anwalterei mit dieser Mediation und Coaching-Sache. Finde ich total spannend und ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke dir, mir hat es auch Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Reinhören. Und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.